Der Pudel und der Kern. Philosophie to go.
To go. To go.
Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebold.
Der Pudel und der Kern.
Hallo und herzlich willkommen, liebe Freundinnen und Freunde der Philosophie und der Lebensweisheiten. Heute treffen wir uns nämlich mal wieder für eine Diskussion zum Thema Lebensweisheiten, so allgemeines Wissen, Bauchgefühle, die in gute Sprüche gegossen wurden. Das sind so diese Lebensweisheiten, die uns bei Entscheidungen und bei wichtigen Themen in unserem Leben teilweise begleiten, die wir von unseren Omas, Opas, Eltern oder guten Freunden mitbekommen haben und von denen wir das Gefühl haben, ja, da könnte was dran sein, daran kann man sich orientieren. Die Frage ist ja immer auch, wie viel Philosophisches ist da eingeflossen? Wo finden wir vielleicht den Ursprung bei den antiken Philosophen für zu den Lebensweisheiten? Und genau darum soll es heute gehen. Und in dem Zusammenhang sage ich natürlich auch, weil ich es am Anfang vergessen habe, Servus Albert.
Ja, Servus, ja.
Wir steigen direkt ein. Der Ludwig hat uns nämlich einen, ja, finde ich, einen ganz guten Spruch eingeschickt und wollte mal wissen, wie wir den interpretieren. Und er glaubt dran, dass wenn du eine falsche Entscheidung treffen willst, dann frag möglichst viele um Rat. Finde ich auf jeden Fall mal gut zugespitzt, diese Aussage. Ich frage dich, Albert, wie finden wir denn die richtige Balance zwischen wertvollem Rat und eben der Gefahr, uns hinter anderen Meinungen zu verstecken?
Ja, das ist gar nicht so einfach zu sagen und wahrscheinlich auch nicht allgemein. Es kommt darauf an, auf das Thema. Zu manchen Themen könnte ich mir vorstellen, dass es da gut ist, viel Rat einzuholen. Also, oder vielleicht so rein einfache Wissensfragen oder die verschiedene Meinungen zu hören. Zu anderen so wichtigen Lebensfragen, da kann es schnell zu viel werden, man kann verwirrt werden, man kann sich selbst aus den Augen verlieren und sein Bauchgefühl. Aber dafür gibt es natürlich keine allgemeine Regel, wie viel sind jetzt zu viele. Ich halte sehr viel von Rat, aber ich suche mir dann auch genau diejenigen aus, bei denen ich Rat suche. Und die Zahl ist auch immer begrenzt. Also mehr als 3-4 würde ich in der Regel nicht befragen wollen. Kommt drauf an, also für wie kompetent ich meine Gesprächspartner halte.
Ja, es ist ja, was so durchklingt, ist ja, dass zu viel Input auch lähmen kann. Man spricht da ja auch von Choice Overload, also einfach zu viele Auswahlmöglichkeiten, weil natürlich jede Sichtweise nochmal eine neue Gefahr oder eine neue Chance zeigt. Und da gehört es, glaube ich, schon dazu, dass man dann auswählt, wie du sagst, zum einen die einem Rat geben. Auch da sind vielleicht ja trotzdem auch mal so ganz neue Sichtweisen auf ein Thema spannend. Und auf der anderen Seite sehe ich es auch so, das eigene Bauchgefühl, man weiß ja ungefähr, ist das jetzt für mich eine gute, also eine Chance oder ist es eine Gefahr? Man hat so ein Bauchgefühl zu einer Entscheidung und es ist dann umso ärgerlicher, wenn man sich dann vielleicht abbringen lässt durch unterschiedliche Meinungen von einer guten Idee oder von einem Projekt.
Also es ist auf jeden Fall ratsam, immer zurückzukoppeln, was der eigene Bauch dazu dem Ratschlag sagt. Also auch immer jeden Ratschlag sehr kritisch prüfen und sich dann immer fragen, bin ich da überzeugt? So, was sagt mein eigenes Inneres? Was sagen meine eigenen Werte, Anschauungen und Orientierungen, Haltungen und die eigene Lebenserfahrung dazu? Das ist ganz wichtig, denn letztlich muss man immer dazu kommen, es ist meine Entscheidung, zu der stehe ich und die kommt aus meinem Innern heraus, ist aber, sagen wir mal, gepolstert auch von Umsicht, von anderen Perspektiven, abgesichert oder bestätigt oder auch kritisch abgesetzt, dass man sagt, nee, so mache ich es gerade nicht. Also das ist ganz wichtig, sich, wenn man Rat einholt, immer wieder sich selbst da mitzunehmen und sein Bauchgefühl oder sein Verstand nicht auszustellen, sein eigenes Denken nicht abzustellen und das den anderen überlassen, sondern da immer zwischengrätschen, aber gleichzeitig die Meinung des anderen, des Ratgebenden, wie die eigene Position kritisch nochmal abzuklopfen.
Sartre sagt ja, entscheiden heißt Freiheit zu leben und damit letztlich geht es natürlich auch darum, Verantwortung zu übernehmen für die eigene Entscheidung. Da finde ich auch, letztlich, klar, ist es vielleicht interessant, nochmal andere Facetten zu hören und auch eben auf Expertenrat zu hören. Aber letztlich ist es die eigene Freiheit und die eigene Entscheidung, die man gerade in Lebensfragen eben treffen muss.
Das ist die Wahrheit des Existenzialismus, dass es vielleicht gar kein Wahr und Falsch gibt, sondern dass wir entscheiden und wir dadurch unsere Entscheidungen unser Leben maßgeblich gestalten. Also wir haben es in der Hand, das ist die Freiheit. Und letztlich läuft vieles Wesentliche auf Entscheidungen zurück, nicht etwa auf Erkenntnisse, was wahr oder was falsch ist.
Wann war es denn oder gab es in deinem Leben eine Situation, wo du sagen würdest, ja, da hast du auf zu viel Rat von außen eingeholt, hättest du mal auf dein Bauchgefühl hören sollen?
Oh, erinnere ich mich nicht dran. Ich habe immer feste und tiefe Freundschaften gepflegt, aber auch nie viele. Und da habe ich auch häufig drauf gehört. Habe ich auch immer noch, 60 Jahre sind wir befreundet. Der hat großen Einfluss auf mich und mein Leben gehabt. Aber wir waren eigentlich in ständiger Auseinandersetzung. Ich habe viel von ihm gelernt und er, glaube ich, auch von mir. Und das war sehr schön, aber da bin ich nicht, nachdem ich ihn gefragt habe, da nicht hausieren gegangen und dann noch 3 oder 4, 5 andere Leute gefragt. Ich hatte so immer einen engen Kreis von festen und tiefen Freunden, die ich da gerne gefragt habe, die immer begrenzt war.
Ich habe, als ich mich auf diese Lebensweise vorbereitet habe, ist mir ein anderer Spruch eingefallen, den ich gerade im beruflichen Kontext sehr häufig verwende, und der heißt, Gremium bringt kein Premium. Und davon bin ich auch überzeugt. Also ich habe ganz häufig, gerade so, wenn man für die öffentliche Hand auch arbeitet und so, also für jede Gelegenheit wird dann es gibt eine gute Idee, sagen wir, eine gute Kommunikationsidee, eine Kampagnenidee, die Profis entworfen haben und die dann aber eben von einem Gremium, was dann einberufen wird, ganz viele Entscheidungsträger, die da mit integriert werden oder dazugeholt werden sollen, wird es dann halt glatt geschliffen und letztlich, das Ergebnis ist der kleinste gemeinsame Nenner, aber die Idee ist damit kaputt. Und ich glaube, für solche, und das kennst du ja vielleicht auch noch aus deinem kreativen Prozess in der Filmindustrie, wenn man da immer auf alle anderen hört, immer alle Meinungen mit dazu nimmt, dann leidet, finde ich, in jeder Runde die Qualität. Und ich bewundere dann Kreative, die da eisenbereift durch so einen Prozess durchgehen und einfach ihre Idee verteidigen und durchkämpfen. Und wenn es die Leute dann eben nicht wollen, dann ist auch nicht so schlimm, dann stirbt sie leider, die Idee. Aber sie wurde halt auch nicht kaputt gemacht oder reduziert auf einen minimalen Kern.
Das erinnert mich an die Geschichte der Weisheit oder der praktischen Philosophie ohnehin. An ihrem Anfang scheinen die Dinge immer am klarsten und deutlichsten, sagte man ein Altphilologe, im Hinblick auf das ursprüngliche Denken. Also wenn ich zu den ältesten Denkern zurückgehe, dann ist das noch handfest. Und dann gibt es die Geschichte der Philosophie, wird dann auch eine Geschichte des Zerredens und des Disputierens und des Einwendens. Und was ich dabei häufig festgestellt habe, ich habe so Verschiedenstes untersucht, dass da Wesentliches drüber in Vergessenheit gerät. Über dieses, plötzlich weiß man dann nicht mehr, man wird auch sehr verunsichert. Dabei sind die Dinge eigentlich klar und einfach, aber sie sind dann breit ausgebreitet worden und mit Einwänden, Spitzfindigkeiten, Bücherwissen und so zerfasert worden. Und man hat Wesentliches dabei aus den Augen verloren. Was ich ja mache, ist ja eigentlich all dieses Vergessene wieder aufzugraben. Und ich mag es, wenn es da in der einfachen Sprache der ersten Entdeckung wiedergegeben wird. Häufig bildhaft. Und manchmal muss ich sagen, das trifft die Sache besser auf den Kopf als die Formulierung, die wir heute vielleicht für das Phänomen verwenden würden.
Andererseits finde ich, muss man auch aufpassen. Also wir sind kein politischer Podcast, aber gerade in der aktuellen Diskussion wird ja eben auch so dieser Kompromiss sehr stark in Frage gestellt. Was kommt denn noch so in seinem Ursprung durch im politischen Entscheidungsprozess? Und unser System ist ja nun mal auf Kompromiss ausgelegt. Und da würde ich wiederum sagen, muss man vielleicht auch darauf vertrauen, dass man mit dem Kompromiss auch arbeiten kann.
Dann. Das ist ja dann ein Unterschied. Die Philosophie bemüht sich um die Wahrheit. Was ist jetzt das Richtige? Oder was ist für die meisten Menschen das Richtige? Und das zu erkennen. Politischen Prozess ist vielmehr dann wieder, da sind wir wieder beim Existenzialismus, entscheiden. Da erkennt man gar nicht, sondern da muss praktisch gehandelt werden. Und da müssen die vielfältigsten Interessen unter einen Hut gebracht werden. Das ist bei der Philosophie gar nicht so. Ich muss nicht Rücksicht nehmen auf, was man da in China oder Indien oder sonst wo gesagt hat. Wenn ich durch mein Denken zu einer Auffassung komme und ich meine, die ist die richtige, dann brauche ich da nicht noch 100 andere Meinungen zu berücksichtigen oder einen Ausgleich zu finden. In der Politik ist das natürlich ganz anders. Die Regierung eines Gemeinwesens hat unglaublich vielen Interessen gerecht zu werden. Und dann jedem das Seine dann zu geben, ist sehr, sehr schwierig und verlangt Kompromisse. Da geht es nicht um Wahrheit, sondern geht es, wie fühlen sich die einzelnen Parteien, Interessenträger, wie fühlen die sich aufgehoben, wertgeschätzt und integriert.
Okay, damit schließen wir diesen Teil ab, würde ich sagen, oder diese Lebensweisheit und gehen rüber zur nächsten. Die hat die Bettina uns eingereicht. Und zwar lautet sie: Denken ist großartig, aber das Handeln löst Probleme. Albert, was hält uns im Alltag am häufigsten davon ab, vom Denken ins Handeln zu kommen?
Ja, das ist eine gute Frage, die sich in der praktischen Philosophie immer wieder stellt, denn das war in der Antike nicht anders als heute. Häufig wissen wir, was richtig ist und tun es nicht. Was hält uns davon ab? Ist vielleicht die Trägheit? Sind gegenläufige Kräfte innerhalb der City, die sagen, nee, mach das dann doch nicht? Mangelnde Beharrlichkeit, mangelnde Konsequenz, auch Tapferkeit gegen sich selbst. Ich drücke das jetzt durch. Und Konsequenz, also dass man sagt, ich halte das für richtig, jetzt halte ich mich mal dran. Und Bequemlichkeit oder Rückfall in alte Muster, alte Gewohnheiten, wenn ich dabei bin, mich zu transformieren oder etwas zu erkennen, das ist vielleicht besser für mich, dann muss ich da häufig gegen alte Gewohnheiten ankämpfen, die ersetzen durch neue. Und das geht nicht so einfach, das braucht Übung, Übung und nochmals Übung. Und die Beharrlichkeit, Konsequenz, die dafür erforderlich ist, wird von vielen, finde ich, nicht aufgebracht. Interessant ist an diesem Spruch, das ist in der Tat eine Diskussion gewesen in der Antike, gerade auch bei den Stoikern, was ist wichtiger, das Denken oder das Handeln. Und in der praktischen Philosophie war man in der Antike meistens der Überzeugung, das Handeln ist wichtiger. Aber zeitlich ist das Denken, steht das an erster Stelle. Denn erst wenn ich erkannt habe, was für mich gut ist oder was nicht gut ist, habe ich eine Handlungsausrichtung, eine Maxime für die Handlung. Aber dann ist die Handlung das Wichtige und diese Priorisierung des Handelns, die kommt daher, weil man damals schon erkannt hat, wie schwierig das für den Menschen ist.
In meiner früheren Firma, also die Agentur, die ich mitgegründet und 17 Jahre lang mitgeführt habe, hatten wir den Leitspruch bei allem, was wir tun, der hieß Listen, Think, Act. Also erstmal zuhören, dann nachdenken und dann handeln, dann ins Tun kommen. Insofern finde ich es auch noch wichtig, dass man diese Zuhören, also sich auch nochmal die Umstände anschauen, darüber erstmal informieren, dann darüber nachdenken, die Dinge zusammenzubringen und dann ins Handeln zu kommen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ne?
Ganz richtig. Also ich will das Denken nicht abwerten. Das wäre nicht sehr philosophisch. Und das sich informieren auch nicht. Es ist interessant, dass in der altägyptischen Weisheitslehre, die sehr bedeutend war, weil die Griechen davon sehr viel gelernt haben, war in der Tat die Kategorie des Hörens, wie in keiner anderen Weisheitstradition, sehr hoch angesiedelt. Das war also, als erstes musst du hören und du musst aufmerksam hören auf deinen Lehrer, das waren meistens die gebildeten Priester, die kannten die alten Weisheitsschriften. Und wer da nicht richtig hören kann, der konnte nicht auf den rechten Pfad kommen. Ohne Denken geht's nicht, ohne Zuhören geht's nicht, ohne Zweifel und Selbstreflexion auch nicht. Aber dann bricht es bei vielen Menschen oder da bleibt es stehen und man kommt nicht richtig ins Handeln und Transformationsprozesse brauchen Zeit und Übung und Umprogrammierung. Und wenn wir anfangen zu denken, unser Leben zu gestalten, haben wir ein großes Gepäck von Prägungen, Fremdprägungen, von Lebenserfahrungen, die noch nicht verarbeitet sind, von Glaubenssätzen, die nicht hinterfragt sind. Und da müssen wir uns erstmal durchwühlen bis zu unserem eigenen Ich, bis wir Haltungen, Werte und Orientierungsmaßnahmen haben, von denen wir sagen, das passt zu mir, das bin ich, hier fühle ich mich auch. Und dann muss ich diese ganzen gegenläufigen Kräfte abbauen und das geschieht durch einen gewissen Transformationsprozess, lässt sich auch nachweisen, was deinem Gehirn, es werden neue neuronale Schaltungen gemacht, neue Netzwerkverbindungen und dazu braucht es Zeit, das geht nicht von jetzt auf. Also alte Gewohnheiten, die werden abgelegt, man kann sie gar nicht löschen, sie müssen überschrieben werden, aber dann mit einer ebenso starken Gewohnheit. Und daran scheitern viele Menschen und dann kommt es nicht zu einer wirklichen Entwicklung der Persönlichkeit. Man bleibt da irgendwo stecken oder kommt nicht richtig weiter.
Ja, die Psychologie geht ja auch davon aus, dass Selbstwirksamkeit eben durch Erfahrung und nicht durch die Theorie entsteht. Ne? Also man muss es eigentlich erstmal selbst erfahren haben, dass es für einen funktioniert oder dass man es hinbekommt, was man sich da gedacht hat oder aber auch, dass es eben mal scheitert, was man sich vorgenommen hat. Interpretiere ich die Stoiker richtig? Du hattest ja vorhin deren Handlungsorientierung auch genannt, dass die gesagt haben, nur das, was wir tun, gehört uns auch wirklich?
Nein, ich denke, die haben auch gesagt, auch meine Vorstellungen, im Gebrauch der Vorstellung liegt der gute Fluss, also die sind auch mein. Es ist in einiges das, was ganz in unserer Hand liegt, Anschauungen, ob wir wütend werden, wie wir reagieren auf bestimmte Dinge. das ist alles bei uns. So hieß es da, also das liegt in unserer Hand und da können wir steuern. Aber es sind eben so viele Muster in unserem Kopf, die uns erstmal als ersten Impuls in eine Richtung schicken und die müssen kritisch hinterfragt werden, gegebenenfalls aufgearbeitet werden, gegebenenfalls durch bessere Gewohnheiten ersetzt werden. Ich glaube, das hat ja die Gehirnforschung festgestellt, dass bevor wir nachdenken, schon ein Entscheidungsimpuls aus dem Inneren kommt. Ich nehme an, das sind solche Automatismen und Muster. Und das Denken kommt immer erst nachher. Also Bruchteile von Sekunden, also ganz, ganz kurze Augenblicke nachher. Und ja, es gibt jedenfalls Muster, die uns mehr steuern als unser Denken. Und deshalb müssen wir an die Muster ran, an die Gewohnheiten im Denken, Werten, Wollen und Handeln und die verändern. Und da braucht es eben diese Kontinuität, die geschieht durch Handeln und selbst der Prozess, was ist denn für mich gut, wer bin ich denn eigentlich, wem folge ich denn da, was kommt denn aus mir selbst raus, auch das bedarf des Handelns. Also häufig bekomme ich das nur raus im Ausprobieren.
Und der Spruch sagt ja auch, Denken ist großartig, aber das Handeln löst Probleme, also sprich, es will ja das Denken nicht herabwürdigen, sondern das gehört einfach eng zusammen. Und dann aber in letzter Konsequenz gilt dann ein ähnlicher Spruch, es passiert nichts Gutes, außer man tut es. Und so, glaube ich, muss man da rangehen.
Ne? In der praktischen Philosophie vollendet sich das Denken erst, kommt zum Abschluss erst in der Handlung. Und davor ist es nur so ein abstraktes. Praktische Philosophie schaut darauf, wie wir leben sollen. Also wie wir jeden Tag und in jedem Moment handeln, uns verhalten. Und da erst, das heißt, das Nachdenken über die richtige Lebensweise kommt von der Erkenntnis und vollendet sich aber erst in den Entschlüssen, die ich fasse und in den Handlungen, die ich dann entfalte, in Veränderungsprozessen, die ich einleite, in der Selbstgestaltung, die ich in die Hand nehme, also die Selbstbildung, Selbstkultivierung. Vorher ist es nur, ist eigentlich belanglos irgendwie oder bedeutungslos. Wenn wir nicht die Erkenntnis brauchen, um ins Handeln zu kommen, wäre sie ganz bedeutungslos, weil sie uns unser Leben eigentlich in keiner Weise prägt. Also müssen wir ins Handeln kommen und da erst vollendet sich das Denken.
Dann kommt eine weitere Lebensweisheit, die ich von einem Kollegen, mit dem ich lange Jahre zusammengearbeitet habe, häufig gehört habe, die heißt, Umwege erhöhen die Ortskenntnis. Und das finde ich eigentlich eine sehr schöne Einladung, Fehltritte und Umwege als Lernprozess zu würdigen. Ich habe dabei auch so ein bisschen an dich gedacht. Du hättest ja auch direkt als Philosoph starten können und nicht den Umweg als Rechtsanwalt, Filmproduzent nehmen können. Aber meine These wäre, dass das wahrscheinlich auch dazu geführt hat, dass du da stehst, wo du heute bist, eben als praktischer Philosoph auch so das echte Leben kennst und nicht nur im akademischen Elfenbeinturm, ohne den jetzt, der ist auch wichtig, logisch, aber für deinen Weg waren diese Umwege auch wichtig.
Unbedingt. Also Umwege sind Lebenserfahrung abseits der, sagen wir mal, vorgeschriebenen oder der Karriereleitung der vorgeschriebenen Route. Und ich glaube, ich habe in meinem Wanderbuch das auch genannt, dass man erst durch Umwege die Landschaft kennenlernt oder den rechten Weg eigentlich, den rechten Wanderweg. Da muss man manchmal vom Weg abkommen. Und ich halte das für sehr wichtig, auch dieser Aspekt des sich Ausprobierens kommt da wieder zum Tragen, dass man da ab und zu mal auch sich in Bereiche bewegt, hineinbegibt, die nicht so komfortabel sind, die man noch nicht begangen hat, weil man da reicher wird an Lebenserfahrung. Und ich sage ja gerne, dass die Odyssee von Homer ein sehr schönes Bild ist für die Selbstfindung, für die Selbstrealisierung. Da ist Ithaka und da ist der Odysseus, der muss seine Familie verlassen, geht 10 Jahre in den Krieg vor Troja und irrt dann, das heißt ja auch manchmal so die Irrfahrten des Odysseus, und irrt dann 10 Jahre in der Welt umher und macht die verschiedensten Erfahrungen. Man sagt, diese ganzen Geschichten, die ihm da begegnen, sind Begegnungen mit dem Tod, die ihn vor Entscheidungen stellen. In irgendeiner Form erinnere ich mich noch an eine Vorlesung oder an ein Seminar während meines Philosophiestudiums, wo das so gefasst worden ist. Egal, man braucht jedenfalls eine Menge Lebenserfahrung, um zu sich selbst zu kommen. Erst nach 20 Jahren erreicht er sein Ithaka, seine Insel, seine Frau und seinen Sohn. Und interessant, dass er der Einzige ist, seine ganzen Gefährten, die sind auf der Strecke geblieben. Also zu sich selbst zu kommen, ist eine schwierige Aufgabe, kommt nicht jeder so richtig in seine Mitte und es setzt eine Menge Irrfahrten voraus oder ausprobieren, um sich richtig zu fühlen. In meinem Leben war das auch so, ja, ich hatte verschiedene Bedürfnisse. Ich hatte die einzelnen Lebensphasen als Jurist oder als Filmproduzent, habe ich sehr gerne gemacht, die haben auch etwas in mir erfüllt oder angesprochen, eine gewisse Begabung oder Talent. Aber das Wahre war es nicht. Aber erst, indem ich es länger gemacht habe, habe ich so plötzlich dann irgendwann mal gefühlt, nee, irgendwas fehlt da noch. Also Entfremdungserfahrung gemacht. Und Entfremdungserfahrungen sind im Grunde das, was bei Umwegen geschieht. Naja, also hier bin ich doch nicht richtig. Ne? Also das weder stimmt die Himmelsrichtung noch erinnere ich mich an die Gegend, der richtige Weg, den ich vielleicht schon mal gegangen bin, muss woanders liegen. Und ja, also da muss man sich dann ständig achtsam durch die Gegend gehen und dann ständig korrigieren, ständig neu navigieren. Und das geht ohne ein Mäandern um die eigene Mitte herum, geht das gar nicht.
Ich bin ja ein großer Fan von der Wander- und Fahrrad-App Komoot. Und ich glaube, die gefällt mir deswegen so gut, weil die mich eben mehr oder weniger geplant auf Umwege schickt. Also das heißt, das ist halt ein Hilfsmittel, mit dem du eben mal so von dem normalen Weg, den alle fahren, abkommst und die dir halt so die Wege abseits, aber besonders schöne Ecken dadurch auch zeigt. Und so ein bisschen sehe ich das Leben ja eben auch so als einen Roadtrip, wo man auch mal nach links und rechts abbiegt und dann aber zu einer netten kleinen Pension kommt, wo es vielleicht besonders gutes Essen abends gibt oder so. Also ich glaube, dass man sich auch von vornherein so darauf einstellen muss, nicht immer den kürzesten und geradesten Weg im Leben zu gehen, sondern von vornherein ein positives Verhältnis zu diesem Umwegen und zu dem alles abseits der Hauptstraße, dass da eben auch viel Schönes liegt, was einem, wenn man da nicht vorbeifährt, was einem dann auch verborgen bleibt.
Ja, man sollte sich selbst immer wieder auch überraschen können und dann auf fremden Pfaden gehen. Finde ich auch ganz meiner Meinung. So habe ich auch immer gelebt. Und hin und wieder kommt es auch jetzt, obgleich ich ja schon ein höheres Alter erreicht habe, dazu, dass sie sagen, ja gut, das probiere ich jetzt mal aus. Mal gucken, wie sich das anfühlt. Das sind alles Lebenserfahrungen. Weisheit ist eigentlich gesammelte Lebenserfahrung. Und so divergent sie die Lebenserfahrungen sind, desto mehr Länder ich vielleicht gesehen habe, verschiedene Menschen gesprochen haben, verschiedene Kulturen, mich damit beschäftigt habe und das also in mich aufgenommen, desto reicher werde ich von innen heraus und denke ich, desto mehr Weisheit sammelt man an.
Also könnte man ja zusammenfassen, Orientierung entsteht eben nicht durch die perfekte Route, sondern eher durch das Gehen an sich oder das Scheitern, was ja häufig damit verbunden ist, und das Neuanfangen.
Ich lerne durch jeden Umweg die Landschaft besser kennen, ja, genau.
Dann switchen wir rüber zu einem afrikanischen Sprichwort. Das heißt, wenn du schnell gehen willst, geh allein. Wenn du weit gehen willst, geh zusammen. Haben die Afrikaner da recht?
Ja, ich kann das nachvollziehen. In der praktischen Philosophie bis zum heutigen Tag hat man immer bemerkt, wie wichtig es ist, dass wir bei unserer persönlichen Entwicklung im Dialog mit unserer Umwelt machen. Also, dass wir da nicht alleine bleiben, dass wir mindestens in der Freunde oder in der Familie daran teilhaben. In der buddhistischen Gemeinschaft heißt das Sangha. Und ich glaube, die alten philosophischen Schulen waren Lebensgemeinschaften, in denen man sich gegenseitig bei der schwierigen Aufgabe der Persönlichkeitsentwicklung gegenseitig unterstützt hat. Bei Epikur ist es ganz deutlich, wie wichtig diese Freundschaft innerhalb der Philosophenschule war. Und man hat sich, wenn man diese verlassen muss, man kam, sagen wir mal, aus einer weit entfernten Stadt. Da ging es ja nicht so, da kann ich mal kurz hinfahren, sondern da ist man dann ein halbes Jahr in der Schule geblieben. Dann war man 3 Jahre weg, aber man hat Briefe geschrieben, um sich weiter zu unterstützen. Darin hat man sich mitgeteilt, wie weit man fortgeschritten ist oder wo man stecken bleibt oder wo man nicht weiterkommt. Also ohne meine Freunde, meine Partner, die mich auf meinem Leben begleitet haben, wäre ich nicht der, der ich jetzt bin. Also es ist begleitend, man guckt auch, man wird auch engstirnig, wenn man da so allein geht. Man ist unkritisch, man ist selbstbezogen. Also der innere Reichtum, von dem wir vorhin gesprochen haben, der entsteht auch durch ein wahres, durch den Dialog, durch ein Mitsein, durch einen Austausch, den, wenn ich so alleine mit Scheuklappen durch die Gegend komme, das geht vielleicht schnell, aber innerlich reicher werde ich dadurch nicht.
Und ja, Die Motivationsforschung zeigt uns ja auch, die großen Ziele, die erreichen wir meistens nicht alleine, sondern dafür brauchen wir ein Team, was uns hilft, bei Odysseus, bei dem wir vorhin waren, wahrscheinlich dieses Boot zu bauen. Und ja, also wir brauchen die Rückkopplung, wir brauchen aber auch mehrere Hände, um wirklich an die großen Berge zu erklimmen. Also man hat, glaube ich, auch noch die 8000er. Ja gut, da gibt es mittlerweile auch Menschen, die alleine besteigen können, aber an sich, zumindest mal bis zum Basislager, braucht man die Unterstützung eines Teams und von anderen, um da große Entfernungen zu bewältigen.
Wir erkennen daran auch, wie wichtig zwischenmenschliche, gute zwischenmenschliche Beziehungen, tragende, nährende Resonanzachsen sind für ein gelingendes Leben. Man kann sagen, ohne die ist ein Gelingen gar nicht möglich. Erstens vereinsamt man, aber man wächst auch nicht. Man hat keine Impulse, man hat keine Kritik von außen, man hat keine Betrachtung von außen, die uns auf Dinge aufmerksam macht, für die wir blind geworden sind, die wir an uns gar nicht mehr so erkennen. Das kann der Freund und die Freundin kann das auch häufig viel besser und macht einen darauf aufmerksam. Das ist das Großartige von Freundschaften und Lebensgemeinschaften oder ja gemeinsames Unterwegssein im Leben. Ganz wichtig, ich halte es für essentiell und ohne das komme ich tatsächlich vielleicht schneller irgendwo hin, vielleicht mache ich eine Karriere oder so, aber weiter im Sinne von innerlich reicher oder erfüllter oder weiser, glaube ich, wird man dadurch nicht.
Also ich glaube, dass eben so ein Team oder Freunde, dass das eben zu mehr Substanz führt letztlich im Leben. Ne?
Richtig.
Gut, zum Abschluss hat noch ein gewisser Bob Dylan eine Lebensweisheit eingereicht. Beziehungsweise er hat es nicht aktiv getan, sondern ich habe die eben gefunden und ich fand, die hat mich echt angesprochen. Oder zumindest konnte ich gut drüber nachdenken. Jetzt würde mich deine Meinung dazu interessieren. Wenn Bob Dylan sagt, was bedeutet schon Geld? Ein Mensch ist dann erfolgreich, wenn er zwischen dem Aufstehen und dem Schlafengehen das tut, was ihm gefällt. Machst du das auch?
Ja, ich bemühe mich jedenfalls darum und das Materielle ist bei mir auch im Laufe der Beschäftigung mit der Philosophie immer unbedeutender geworden, das Immaterielle immer wichtiger geworden. Und ich finde gut, was er sagt. Also mehr vom Haben ins Sein kommen. Ne? Werde, der du bist und nicht erlange oder habe, was du willst. Allerdings muss ich dann fragen, ich würde das so nicht ausdrücken, ich weiß auch nicht, was im englischen Original da steht, aber was mir gefällt, da muss man ein bisschen aufpassen. Also das ist für mich nicht Orientierungsmarke, die kurzfristige Befriedigung von
Begierden. Was ihn erfüllt, könnte
ja,
würde es vielleicht
richtig
besser treffen.
Ja, ne? Genau. Oder, oder wobei er sich tief im Inneren wohlfühlt, wo er sich selbst spürt, wo er das Gefühl hat, das bin ich, der da jetzt so durchgeht. Ich fühle die Zeit von morgens bis zum Abend aus. Und das ergibt natürlich eine große Freude. Also sich selbst zu leben, ist eigentlich ein sehr beglückendes Erlebnis. Also man spürt sich, man ist authentisch, man kommt in einen guten Flow, man hat die Überzeugung, es ist ein sinnvolles Leben, das ich führe. Es gibt eigentlich nichts Schöneres, als so sich immer mitzunehmen und so immer bei sich zu sein. Aber das gefällt, klingt so ein bisschen wie Lustbefriedigung. Ich mache das, was mir doch gerade so Spaß macht. Das ist nicht schlecht, Dinge zu machen, die einem Spaß machen. Aber besser ist, die einen erfüllen, die einem Sinn vermitteln und die einem sagen, toll, du wirkst auch. Also Goethe hat ja immer auf das Wirken in der Welt so hingewiesen, Selbstwirksamkeitserfahrung, das Wort kommt auch daher, dass ich irgendwo meinen Fußspur hinterlasse, meinen Stempel und zwar den ganz individuellen, das bin ich. Und das Gefühl, ich denke, das meinte der Bob Dylan auch, dass man sich von morgens bis abends selbst fühlt. Und das sei viel wichtiger als Dinge zu erreichen oder zu haben, sondern in jedem Moment sich selbst lebt.
Also ich gehe auch davon aus, dass das damit gemeint ist. Für mich ist es halt nochmal ein Shift in der eigenen, ja, wie man auf sein Leben schaut, wenn man davon ausgeht, dass man 8 bis 10 Stunden am Tag auch mit Arbeit verbringt oder mit Broterwerb, mit was auch immer man es bezeichnen möchte. Und dass es ja ein Ziel an sich sein kann, dass man diese Zeit auch möglichst sinnstiftend für sich selbst richtig. Und für andere einfach verbringt und dass man nicht einfach nur akzeptiert, ja, diese 10 Stunden, die schmeiße ich weg für den Broterwerb, fürs Geld verdienen oder wie auch immer, sondern dass man nach Wegen suchen kann, wie man diese 8 Stunden so gestaltet, dass sie möglichst erfüllend für einen selber sind. Mhm. Und, oder im besten Fall von früh bis spät natürlich, wenn man seine Berufung so gefunden hat und sich wie Bob Dylan wahrscheinlich auch so in seine Musik, in seine Literatur, in das Texten, in Songschreiben vertiefen kann. Ja, das ist natürlich das Optimum.
Mhm. Vielleicht noch eine Bemerkung zu dem Gefallen, dass man Spaß hat oder dass man lustvoll lebt oder Begierden befriedigt. Da sagten die Alten eben ganz ursprünglich schon Solon, einer der sieben Weisen, sieh auf das Ende. Oder Epikur hat das so formuliert, bei jeder Begierde, die du befriedigen willst, frag dich, was die Folgen davon sind, wenn ich sie befriedige, eine Begierde, oder wenn ich sie nicht befriedige. Und da kann es manchmal sein, das hat Epikur auch gesagt, dass wir das, was uns nicht so gefällt, vorziehen und machen, weil da im Ergebnis da viel Gutes bei rauskommt und umgekehrt manchmal auch etwas, was uns gefällt, wozu wir Spaß haben, wir das auslassen, um später da Gutes rauszuernten. Also ein bisschen muss man da auch schon auch abwägen und auf die weiteren Folgen gucken.
Klar, das Leben ist kein Wunschkonzert. Man muss auch häufig Themen erledigen, die einem keinen Spaß machen, Stichwort Steuer und so weiter. Aber trotzdem finde ich, die große Maßgabe müsste halt sein, dieses Sinnempfinden, diese Erfüllung auch als eine Richtschnur für sein Tagwerk zu sehen.
Ja, sich in jedem Moment selbst wiederfinden und sich selbst begegnen und das Gefühl zu haben, das ist mein Leben, ich lebe es entsprechend meinen Vorstellungen, meinen Werten und ein sehr gutes Gefühl.
Damit schließen wir für heute, Albert. Ich danke dir herzlich für deine Interpretation. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Wenn euch Lebensweisheiten begegnen, die wir beim nächsten Mal besprechen sollten, immer her damit. Und jetzt würde ich sagen, wie immer, Cappuccino.
Okay, einverstanden. Macht's danke gut. Dir.
Ja. Danke euch. Ciao, ciao.
Der Pudel und der Kern. Der Philosophie-Podcast zu den Fragen des Lebens. Mit Dr. Albert Kitzler und Jan Liebhold. www.pudel-kern.com